Gemeinsam durch die Galaxis. Mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach.
Lieber Paul, wir haben uns im neuen Jahr wieder zum Spazierengehen zusammengefunden.
Ja.
Und unser Thema passt vielleicht ein bisschen dazu.
Das tut es. Hallo Susanne und auch dir frohes neues Jahr und allen, die uns zuhören, natürlich auch. Und falls der eine oder die andere noch ein bisschen Kopfschmerzen hat von der Neujahrsnacht, von der Silvesternacht, haben wir passend ein Thema, das so ein bisschen den Kopfschmerz geeignet ist, vielleicht noch ein wenig zu verlängern. Nämlich wirklich so einen schönen Braintwister. Die Zeit. Und weil das Thema so komplex ist, haben wir die Folge jetzt auch einfach genannt, ach du liebe Zeit. Denn was genau ist die Zeit, wo kommt sie her, wie vergeht sie, da gibt es natürlich eine Million Aspekte, die man da sagen könnte. In der trivialen Form begegnet sie uns ja als Zeitmessung, Sekunden, Minuten bis hin zu Jahren. Und jetzt halt das neue Jahr 2026, Jahreszeiten. Aber was wir heute uns mal eher anschauen wollen, ist die Zeit so, wie wir sie hier in unserem astronomischen Umfeld ja brauchen. Eigentlich war die Zeitmessung ja so das Brot- und Butter-Thema der Astronomie über Jahrtausende. Aber da kommt jetzt ja auch mehr und mehr die Physik ins Spiel. Können wir einfach mal so, um das Ganze zu spoilern, liebe Susanne, sagen, was ist eigentlich Zeit? Was ist die Zeit?
Wenn man das mal wüsste. Das ist erstaunlich unklar. Ich fusche mal dir als studiertem Theologen ein bisschen ins Handwerk. Ich habe da nämlich ein Zitat gefunden aus dem, ja wahrscheinlich 354 bis 430 hat er gelebt, der Kirchenvater, Kirchenlehrer Augustinus.
Ja.
Und hat sich da schon Gedanken gemacht und ist auf ein Problem gestoßen, das wir in gewisser Weise immer noch haben. Was ist also die Zeit? Wenn mich niemand darüber fragt, so weiß ich es. Wenn ich es aber jemandem auf seine Frage erklären möchte, so weiß ich es nicht.
Ja.
Das ist jetzt die Aufgabe, die wir haben.
Das ist die Aufgabe, die wir haben. Und im Grunde hat der St. Augustin ja tatsächlich eine Weisheit ausgesprochen, die uns alltäglicher begleitet. Im Grunde haben wir alle eine Vorstellung von Zeit. Wir erleben Zeit. Die Zeit, die fließt. Auch das ist ja eine alte philosophische Einstellung, geht bis zurück auf Heraklit und andere Pantarei, alles im Fluss, alles fließt. Und also wir haben so im Grunde ein Gefühl dazu, könnte man es vielleicht eher sagen, einen Eindruck, was Zeit ist. Aber was Zeit wirklich dann im eigentlichen Sinne, wenn es überhaupt etwas Eigentliches gibt, wenn wir es erklären müssten, stehen wir da wie der Ochs vom Berg und wissen es nicht und können uns nur zu verschiedenen Definitionen weiterhelfen. Wo wir schon bei der Philosophie sind, für Platon waren das bewegte Abbilder des eigentlich Seienden, also das ist so die Ideenlehre. Also man druckst so ringsherum in der Philosophie und Philosophen machten sich zu allen Zeiten im Kopf. Immanuel Kant zum Beispiel hat eine super coole Frage, nämlich wenn man die Zeit anhalten könnte, wie lange stünde sie denn still?
Das ist sehr cool, alleine schon mit dem Begriff. Und das ist tatsächlich,
das ist sehr cool, oder?
Bei den coolen Fragen einzuhaken. Mich fragen ziemlich oft auch Kinder im Planetarium. Vielleicht fragen sich die Erwachsenen das auch, die trauen sich nur nicht.
Das kann gut sein.
Was ist eigentlich mit der Zeit vor dem Urknall oder außerhalb des Universums?
Ja.
Und darauf ist dann immer die Antwort, das wissen wir nun gar nicht, weil in unserem Verständnis Raum und Zeit, die ja auch ganz eng miteinander verbunden sind.
Die Raumzeit.
Die Raumzeit.
Ja. In auch da, ja.
im Urknall in der Entstehung des Universums entstanden sind. Und deswegen ist schon der Begriff Zeit genauso wie Raum eigentlich. Wenn wir über vor, in Anführungszeichen, den Urknall reden, ist das vor schon falsch.
Ja, genau.
Das zeigt die Problematik und auch eine Einschränkung, die wir jetzt machen sollten.
Ja.
Wir reden über Zeit im unserem Universum.
Da haben wir ja auch noch einen großen Physiker auf unserer Seite, wo man sagen kann, beziehungsweise als Zitat, Stephen Hawking hat das so ein bisschen abgebügelt, ne? Und wahrscheinlich nicht nur er, der gesagt hat, ja, also die Frage, was vor dem Urknall war, ist in etwa so sinnvoll, wie wenn man sagt, was ist eigentlich ein Kilometer nördlich des Nordpols?
Genau. Ist einfach sozusagen, Physiker sagen ganz gerne, nicht definiert.
Ja, okay, das ist nicht definiert, klingt besser als es ist Nonsens. Es gibt ja keine dummen Fragen, also in dem Sinne. Also mein Gott, die Frage ist ja völlig legitim und intuitiv auch berechtigt, aber lässt sich eben so nicht beantworten. Aber wir reden tatsächlich, wenn du sagst Raumzeit, dann sind wir ja wieder auf dem Spielfeld der Physik.
Ja.
Und die Zeit wird ja auch gemessen, klein t. Und es gibt ja auch dann die Sekunde, ist eine Basiseinheit in der Physik, die definiert ist. Das kann man alles nachlesen als so und so viel Schwingungen eines
Cäsium-Atoms.
Ja, ja, das ist alles bis ins Kleinste festgelegt, was jetzt eine
nicht.
Sekunde ist.
Bei unserer philosophischen Frage.
Nee, gar nicht.
Denn ich kann natürlich die Zeit auf einer Uhr genau messen, hier auf der Erde, in unserer Umgebung, auch im Labor. Aber ja, wir haben, und das führt uns schon zu der ersten der haarigen Fragen, wir haben, auch wenn wir an die Sekunde denken oder an die tickende Uhr, immer Zeiteinheiten.
Ja.
Gibt's die bis ins Allerkleinste?
Ja, was ist denn sozusagen die kleinstmögliche Zeit? Also,
Und das wissen wir schon nicht.
Ist die so gequantelt irgendwie? So in
ja, das ist eine echt unbeantwortete Frage. Die Idee war sicherlich, oder auch die Idee in der klassischen Physik bei Newton, ist sicherlich, Zeit ist kontinuierlich. Aber stimmt das? Das heißt.
Den Zahn hat ja Einstein gezogen.
Ja. Gar nicht mal so unbedingt. Die Zeit, der Ablauf der Zeit ist abhängig von Bewegungen,
ja.
Aber gibt's trotzdem eine kleinste Einheit. Das heißt, kann ich die Zeit immer weiter unterteilen? Da gibt es ja diese antike paradoxe Geschichte von Zenon von Elea mit Achilles und der Schildkröte.
Ach ja.
Einige werden die vielleicht kennen. Achilles ist mit Sicherheit viel schneller als eine Schildkröte. Achilles rennt, ja. Die Schildkröte hat Vorsprung. Nach einer bestimmten Zeit ist Achilles der Schildkröte näher gekommen, hat den Abstand halbiert. Nach einer gewissen weiteren Zeit hat er den Abstand wieder halbiert und wieder und wieder und wieder. Aber holt er sie jemals ein?
Holt er sie jemals ein? In der Realität wird er sie natürlich irgendwann einfach überholen und es ist ihm scheißegal, wie wir das philosophisch
sehen. Genau, man kann es tatsächlich mathematisch rechnen mit einer Reihe, die als unendliche Reihe trotzdem einen endlichen Wert hat. Aber dahinter steht das Bild bei dem ganzen Gedankenexperiment. Ja. Also er kommt vorbei, keine Sorge. Aber das Bild steht dahinter, dass ich die Zeit unendlich in unendlich kleine Abschnitte verteilen kann. Sonst wird die ganze
genau,
Story nicht funktionieren.
Wir gucken immer genauer hin. Genau, das geht ja nur. Natürlich, die Schildkröte bewegt sich vielleicht ein Viertel so schnell, hat also auch wieder eine Strecke zurückgelegt, die dann Achill auch wieder einholen muss. Also der Abstand wächst und geht dann so im kleinsten Teilen gegen Null. Und in immer kleineren Zeiteinheiten. Das ist, glaube ich, das Ding.
Und es gibt tatsächlich in der Physik eine kleinste Zeiteinheit. Das ist die sogenannte Planckzeit.
Die Planckzeit. Ja, das ist das die Zeit, die ein Lichtstrahl in die kleinste Strecke, da sind wir so hier Heisenberg und was weiß ich. Es gibt es gibt auch so kleinste Abstände, die man definieren kann.
Ja, es gibt eine Planck-Masse und eine Planck-Länge.
Planck-Länge,
und
Planck nicht.
Eine Planck-Zeit, genau. Und diese Planck-Zeit ist unfassbar klein. 5 mal 10 hoch minus 44. Dafür gibt es echt kein Wort, um das zu beschreiben. Sekunden. Und wenn diese Planck-Zeit die kleinste Einheit der Zeit wäre, wie man darauf kommt mit Naturkonstanten und Planck-Länge, ist nochmal eine ganz andere Frage. Mhm. Aber wenn das die kleinste Zeiteinheit mögliche wäre, dann müssten wir uns nicht wundern, dass uns die Zeit total kontinuierlich vorkommt. Weil das so weit weg von der Alltagserfahrung ist, dass man das noch nicht mal physikalisch durch Messung bestätigen kann.
Das sind keine Sprünge. Das ist ja allein, wie wenn man früher, so, wenn man so einen Film ablaufen lässt mit einer gewissen Bildfrequenz, irgendwann ist der Film kontinuierlich. Also irgendwie alles so ab ober 25 Bilder pro Sekunde, wird man keine Sprünge mehr sehen.
Genau.
Und wir
kennen keinerlei Technik, um auf der Skala Sprünge sichtbar zu machen.
Nein, das ist
ausgeschlossen. Aber trotzdem ist natürlich eine Frage, die in Richtung frühes Universum und so geht, wirklich Moment des Urknalls kurz danach, wo das relevant war, aber im Grunde wissen wir es nicht. Und ja, es ist wichtig, wenn wir versuchen, die beiden großen Theorien des Universums, die Quantenphysik und Einsteins Relativitätstheorie, zusammenzuführen, da ist das dann theoretisch sehr entscheidend, mhm, ob die Zeit Sprünge macht. Und der Raum übrigens auch. Gibt es kleinste Raumelemente?
Ja, so ähnlich. Ob der auch gequantelt ist im allerkleinsten. Trivial ausgedrückt, haben Zeit und Raum schaumartige Strukturen. Genau. Also das wäre ein Mikro-Mikro-Mikro-Mikro-XXXS-Schaum, aber es gäbe einen.
Ja.
Und das hätte vielleicht tatsächlich seinen Ursprung im Moment, wenn man genau so sagen kann, im Moment des Urknalls selbst. Übrigens auch da haben wir wieder den Augustinus am Start, nämlich der sagte, schon Gott schuf die Welt nicht in der Zeit. Selbst Augustinus, notabene, hat offensichtlich schon irgendwie ein Konzept vielleicht, also den Gedanken gefasst, die Zeit könnte ja mit der Welt gemeinsam entstanden sein.
Ja, und das ist ein in gewisser Weise sehr moderner Gedanke.
Ja, erstaunlich, erstaunlich. Und dann, wie gesagt, wir können kein davor, das hatten wir ja schon, fassen oder definieren, und das kann sein, und das wirft uns wieder zurück auf das, ich sagte ja, ich hake da gerne auch mal nach, dass wir die Raumzeit haben.
Ja.
Da muss ich dich als Physikerin einfach jetzt mal löchern und sagen, so, was ist denn jetzt bitte ist die Zeit die vierte Dimension? Ist das eine auch räumliche Konstant, räumliche Koordinate, nicht Konstante, Koordinate?
Naja, es ist eine Koordinate. Ob jetzt räumlich, ist nicht unbedingt so. Aber wir reden seit Einstein von einer vierdimensionalen Raumzeit, wo Raum und Zeit nicht unabhängig voneinander sind.
Aha.
Das ist vielleicht das Entscheidende. Die hängen zusammen, und insbesondere hängt auch unsere Bewegung damit zusammen, wie wir Zeit wahrnehmen. Beziehungsweise wir nehmen die Zeit, wenn wir auf unsere Uhr gucken, eigentlich immer gleich war. Aber wenn uns jemand beobachtet, der sieht's dann anders. Das war eine ganz frühe Erkenntnis 1905 der sogenannten speziellen Relativitätstheorie. Schnelle Bewegungen mit Licht oder nah an der Lichtgeschwindigkeit. Lichtgeschwindigkeit ist die schnellste Geschwindigkeit, die es im Universum geben kann. Nichts bewegt sich schneller als das Licht. Keine Information verbreitet sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit. Aber wenn ich mich schnell, aber ohne jetzt abzubremsen oder zu beschleunigen, an jemand anderem vorbei bewege, mhm, und der guckt mir zu, dann erzählt der mir, ach, weißt du, bei dir vergeht die Zeit viel langsamer.
Ja, aber in meinem eigenen Bezugssystem vergeht die Zeit ganz normal.
Ganz normal. Also ich gucke auf die Uhr und denke, ganz normal. Und der mich beobachtet, der sagt, deine Uhr geht langsamer. Kann ich übrigens umdrehen. Wenn ich den beobachte, habe ich den Eindruck, dass dessen Uhr langsamer geht. Ganz verrückt.
Ja, es ist relativ.
Ich kann die Perspektive umdrehen. Das ist übrigens echt einfach zu erklären.
Ja, dann mach's.
Ich versuch's mal. Lichtgeschwindigkeit ist konstant. Ich habe eine Uhr aus Licht. Also ich sende jede Sekunde von mir aus einen Lichtpuls aus. Und der läuft nach unten zu einem Spiegel, Lichtuhr nennt man sowas, mhm, wird reflektiert, ist eine Sekunde später wieder oben, löst ein Lichtsignal aus, ja, läuft wieder runter. Das mache ich bei mir und der, der mich beobachtet hat, auch so ein Teil dabei.
Ja.
Jetzt bewege ich mich an dem vorbei.
Ja.
Und in meiner Lichtuhr ist für den die Strecke ja viel länger, weil diese Querkomponente dazukommt.
Mhm.
Nicht? Rauf und runter ist für beide dasselbe.
Ja.
Aber ich bewege mich ja an ihm vorbei. Das heißt, der Lichtstrahl muss für den, der mir zuguckt, auch noch quer die Strecke, die ich mich vorwärts bewege, zurücklegen.
Ja.
Und wenn die Lichtgeschwindigkeit konstant ist, dauert das länger. Muss so sein, die Strecke ist länger. Und deswegen ist das eine, in Anführungszeichen, einfache. Man muss seine Gehirnwindungen trotzdem einmal drum herum wickeln und es sich vielleicht mal hinmalen.
Ja, also ich sehe dieses Licht von der Seite, das heißt, ich sehe quasi das Streulicht von dem Licht, was hin und her geht.
Nee, ich sehe den ausgelösten Lichtblitz.
Ja.
Aber um den Lichtblitz.
Aber meine Distanz dazu hat sich verändert. Ja, wenn ich ein Lichtblitz sehe, müssen mich ja Photonen erreichen. Genau. Das, so kam ich drauf, ja.
Genau.
Ja, okay.
Und das ist der entscheidende Punkt auch. Mich als Beobachter muss das Licht ja erreichen.
Ja, ja.
Und es muss einfach einen weiteren Weg gehen. Wenn ich den beobachte, der sich, bis der nächste Lichtimpuls kommt, schon ein ganzes Stück weit wegbewegt hat. Muss weiter sein. Hm. Und wenn die Geschwindigkeit dieselbe ist, brauche ich länger.
Das macht Sinn. Ich habe ja einfach in der Frage immer so diesen einfachen Satz gemerkt, bewegte Uhren gehen langsamer.
Genau.
Also das kennen wir auch zum Beispiel allein schon, da basiert ja auch unser GPS und sowas drauf, ne? Das ist allein Satelliten, die Erde umkreisen.
Ja, zwei Effekte. GPS ist super.
Okay, erzähl.
Einmal genau der. Wir gucken uns unsere GPS-Satelliten an. Es soll Leute geben, die gar nicht wissen, dass man, wenn man ein Navigationssystem benutzt, sein übliches Navi, das man dauernd benutzt, dass man dann mit Satelliten, die tausende von Kilometern oberhalb der Erde kreisen, Kontakt aufnimmt. Tut man aber. Und die bewegen sich ja ziemlich schnell um die Erde rum. Ich glaube, GPS-Satelliten typischerweise brauchen so 12 Stunden, um einmal ziemlich hoch um die Erde zu kreisen. Die bewegen sich also. Und dadurch sehen wir, dass die Zeit bei dem Satelliten langsamer vergeht als bei uns. Wenn wir das nicht korrigieren würden, unsere Navis sind ziemlich schlau, dann wären wir an einem Tag so 2 Kilometer falsch. Das heißt, wir würden die Stadt noch finden, aber in der Stadt hätten wir Schwierigkeiten mit der Adresse.
Das ist erstaunlich. Dieser Effekt, dieser Einstein-Effekt, wie der sich für etwas, was wir im Alltag brauchen, wirklich bemerkbar macht.
Und jetzt gibt es noch einen.
Dach.
Allgemeine Relativitätstheorie. Die Raumzeit wird gekrümmt durch Masse, durch etwas, das schwer ist. Und das ist die Schwerkraft, Krümmung der Raumzeit. Und ein Lichtstrahl, ein Photon, bewegt sich immer auf der geradestmöglichen Linie. Die ist aber nicht mehr gerade in der gekrümmten Raumzeit.
Ja.
Kann sie ja nicht sein.
Nö.
Und ein Effekt davon ist, dass von außen betrachtet, wenn ich tiefer im Gravitationsfeld bin, die Zeit von außen betrachtet langsamer vergeht.
Mhm.
Und das ist jetzt genau andersrum als bei der speziellen Relativitätstheorie. Das heißt, wir beobachten den Satelliten, der ist tausende von Kilometern oberhalb der Erde, weniger Gravitation. Beim Satelliten vergeht von uns aus gesehen die Zeit schneller.
Mhm.
Also muss der schlaue Navi das auch noch korrigieren. Und es stellt sich tatsächlich heraus, dass dieser Effekt der größere ist.
Ach was.
Da wäre man um 10 Kilometer falsch, wenn man das nicht korrigieren würde am Tag.
Das
dann hätte
ich
man
gedacht.
Zumindest
ja,
im Ruhrgebiet so hier bei uns schon Schwierigkeiten, die Stadt zu finden.
Ja. Erstaunlich. Also in der Summe dann 12 Kilometer falsch.
Mit beiden in entgegengesetzten Richtungen.
Ach so, also 8 Kilometer in der Summe.
Ja. Hm.
8 Kilometer müsste man pro Tag korrigieren mit dem Navi. Das ist ja erstaunlich. Und ja, wir haben ja im Zusammenhang mit schwarzen Löchern auch mal, glaube ich, die Story erzählt, wo wir sagen, man würde ja nie sehen, dass da einer ins schwarze Loch fällt, weil die Zeit so langsam vergeht.
Genau, ist genau derselbe Effekt. Tiefer in einem Gravitationsfeld kann ich gar nicht sein, als wenn ich in der Nähe von einem schwarzen Loch bin. Und von außen betrachtet kommt da halt mein nächstes Taschenlampensignal, auch wenn ich noch so sehr jede Sekunde für mich da drauf drücke, nie mehr an. Und das schwarze Loch ist schwarz.
Das ist quasi eingefroren in der Ewigkeit.
Ja, das sind dann die großen Fragen mit endet die Zeit?
Ja.
Aber es kommt immer auf den Beobachter an. Für mich, nein, ich will nicht in ein schwarzes Loch fallen. Will auch keiner, der uns jetzt zuhört. Das ist dann das Ende. Und man kann über die ganzen spannenden Dinge gar nicht mehr weiter reden. Ein Messgerät, das in das schwarze Loch reinfällt.
Genau.
Und das schön im Sekundentakt Signale aussendet.
Ja.
Bevor es dann verschlungen wird, merkt das überhaupt nicht, dass für das Messgerät die Zeit anders vergeht. Nur für den Beobachter von außen. Das ist das Relative an der Relativitätstheorie. Das ist nicht alles ist relativ, sondern es kommt auf den Standort und den Beobachter an.
Ja, das ist natürlich eine Sache, die sich der Anschauung in unserer Alltagserfahrung entzieht, die aber andererseits ja genau in der Mathematik, in den Daten, in den Berechnungen sich ganz unmissverständlich ableiten
lässt. Und in den Messungen, das Navi überzeugt uns sofort davon, wenn man die Korrektur abstellt.
Ja, dann stellt sich für mich trotzdem noch die Frage, wenn die Zeit jetzt mal von der Messung und dem Relativen der Zeit in Gravitation und mit Bewegung und all dem, was ist eigentlich jetzt?
Auch das kann man, Gleichzeitigkeit ist ein echtes Problem.
Ja.
Das kann man nur mit Lichtwegen und im Kreis herum und mit Gedankenexperimenten wirklich definieren. Denn auch das zeigt eigentlich die Grenzgeschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit ganz leicht. Nehmen wir mal an, der Stern Betelgeuse, den man jetzt wieder so schön am Himmel sieht.
Mhm, im Orion, ja.
Im Orion, der rote Schulterstern.
Links oben.
Der entscheidet sich jetzt.
Jetzt. In seinem Jetzt.
Zu werden.
In seinem Jetzt.
In seinem Jetzt.
Ja.
Zur Supernova zu werden. Also endlich explodiert er.
Ja.
Naja, in unserem Jetzt sehen wir ihn noch ungefähr 600 Jahre ganz unverändert.
Das heißt, er kann längst explodiert sein in seinem Jetzt. Wir würden es ja erst Jahrhunderte später. Sechseinhalb Jahrhunderte.
Ist jetzt sternphysikalisch eher unwahrscheinlich, dass er das innerhalb
geht
der nächsten
ja um Gedankenexperiment,
Jahrhunderte.
Ja.
Aber ist nicht ganz ausgeschlossen. Mhm. Und kausal wirksam wird das erst in unserem Jetzt. Gehen wir davon aus, der explodiert in seinem Jetzt. Jetzt.
Dann, ach was.
dann macht sich das Licht auf den Weg und gehen wir auch positiv davon aus, dass es in 600 Jahren noch menschliche Astronomen gibt, die sich dafür interessieren. Und die beobachten das in 600 Jahren und sind total erschrocken. Und einer guckt gerade hin und ein historisches Teleskop, mit dem er wirklich zum Himmel guckt, selber fällt von der Leiter und bricht sich ein Bein.
Ja.
Das ist eine klare Konsequenz der Supernova-Explosion.
Eine Kausalkette.
Die aber natürlich in unserem Jetzt erst kausal wirksam wird.
Ja.
Das heißt, Information kann sich auch nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Und ja, was ist gleichzeitig?
So gesehen nicht. Das funktioniert nur auf kleinen Skalen. Also es funktioniert nur auf der Erde eine gewisse Gleichzeitigkeit. Wobei,
ja, wir haben den Eindruck.
Wir haben den Eindruck,
weil,
es ist nicht mal
die Lichtgeschwindigkeit
das,
so schnell ist.
Ja, nicht mal das ist wirklich gleichzeitig. Eigentlich gibt es vielleicht die gleiche Zeit nur im eigenen Gehirn und selbst da gibt es ja noch eine gewisse Signallaufzeit.
Genau, die Signallaufzeit, der entkomme ich nicht. Die gibt es wirklich immer.
Ja.
Nur auf der Erde, deswegen ist Relativitätstheorie, ist die Menschheit auch bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts ganz gut ohne Relativitätstheorie ausgekommen, weil das Effekte sind, die in unserem Alltag einfach so klein sind, dass man die gar nicht bemerkt. Allerdings Mondflug 1969 bis 1972. Bis zum Mond braucht das Licht 1,3 Sekunden.
Ja. Immerhin.
Bis die Astronauten dann geantwortet haben, das merkt man. Und man merkt es manchmal auch, wenn man ein Überseegespräch macht und kein Kabel hat, sondern eine Satellitenverbindung. Das muss 36.000 Kilometer nach oben und wieder nach unten und wieder zurück.
Ja.
Und da merkt man schon eine Verzögerung.
Das sind dann so wahrscheinlich so 0,2 Sekunden.
Ja, sowas.
Ja, genau. Sowas. Eine Latenz, würde man heutzutage sagen. Ja. Aber diese Signallaufzeit und vorher, nachher, ich wollte nochmal mit dieser Beta-Goize-Geschichte, du hast von Kausalität gesprochen. Mhm. Und das ist ja nun eine der ganz fundamentalen und vielleicht auch, ja, manchmal, wenn man sagt, oh, hätte ich dieses oder jenes nicht gemacht, wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Diese Richtung der Zeit, der Zeitpfeil, also nicht nur, dass sie fließt ja auch nur in eine Richtung. Und wie gerne hätte sich der eine oder die andere schon mal gewünscht, Mensch, wenn ich da das an der Stelle die Zeit zurückkurbeln könnte, wenn ich das da gewusst hätte, hätte ich dieses oder jenes anders gemacht. Mhm. Aber wir erleben oft sehr schmerzhaft, dass wir die Zeit eben nicht zurückdrehen können.
Ja, der Zeitpfeil scheint wirklich immer nur in eine Richtung zu laufen. Und das Warum ist auch wieder... Ja, das Warum ist überhaupt nicht einfach. Weil man die meisten physikalischen Gesetze tatsächlich zeitunabhängig formulieren kann. Also, dass die in beiden Richtungen laufen.
Die sind quasi symmetrisch, vorwärts und
rückwärts. Die sind symmetrisch. Also, die sind bezogen auf die Zeit symmetrisch. Deswegen gibt es sogar Leute, Einstein, die sich ernsthaft überlegt haben, dass die Zeit vielleicht eine Illusion ist. Also, Einstein hat allerdings in einem ganz anderen Zusammenhang kurz vor seinem Tod, als ein Freund von ihm etwas vor ihm gestorben ist, an dessen Schwester geschrieben. Nun ist er mir also mit dem Abschied von dieser sonderbaren Welt ein wenig vorangegangen. Das bedeutet nichts. Für uns gläubige Physiker hat die Scheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nur die Bedeutung einer, wenn auch hartnäckigen, Illusion.
Ach was.
Das hat der Einstein bestimmt in diesem Moment, als er vielleicht auch wusste, dass er selber nicht mehr lange zu leben hatte, sehr persönlich gemeint. Gläubiger Physiker, naja, Einstein und der Glaube war ja so eine Sache.
Ja, wäre ein alte, eigenes Thema, ja.
Eigenes Thema, der Alte würfelt nicht.
Tja, da kommt auch der große Physiker ins Philosophieren.
Ja, und danach vergeht die Zeit dann irgendwie gar nicht. Aber ich kann trotzdem nicht in die Vergangenheit reisen. Also es gibt physikalisch unserer Überzeugung nach keine Möglichkeit, sowas zu korrigieren.
Da machen wir nochmal ein eigenes Thema zu, würde ich sagen. Eine eigene Folge, ja.
Zeitreisen.
Eigenes ist notiert.
Auf jeden Fall. Aber dass es einen Zeitfall gibt, hat was mit Thermodynamik im Grunde zu tun, mit Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Das Universum bewegt sich in einen Zustand größerer Unordnung. Ganz einfach gesagt. Bisschen falsch, aber nur ein bisschen falsch.
Ja.
Und das definiert eine Richtung. Was dann natürlich heißt, dass das Universum in einem Zustand größter Ordnung angefangen haben muss. Hm. Was uns dann wieder vor die nächste philosophische Frage stellt, wie ist das möglich? Denn das war ein extrem unwahrscheinlicher Zustand. Mhm. Und seitdem geht es eben immer in den Zustand größerer, auf physikalisch Entropie, größerer
Unordnung.
Unordnung.
Wobei also, Unordnung in einem Universum, wo sich dann Sterne, Planeten, Galaxien bilden und sogar Planeten, auf denen Leben komplexes entsteht, da ist ja nun gerade noch Ordnung lokal entstanden.
Das verdanken wir der Sonne.
Ja.
Das verdanken wir der Sonne, die ein sehr heißer Körper an einem ansonsten sehr kalten Himmel ist. Das ist ein sehr unwahrscheinlicher, sozusagen geordneter Zustand, den wir hier auf der Erde nutzen, um komplexe Strukturen zu bauen. Das infrarote Licht, die Wärmestrahlung, die wir dabei freisetzen, die ist viel unordentlicher als das Sonnenlicht. Deswegen,
es sieht aus, als wäre es lokal noch mal ordentlicher geworden, aber letztendlich wird das alles über Strahlung ein Wärmebrei. Es ist die sogenannte Entropie. Hauptsatz der Thermodynamik, wie war das, ne? So, hier, es geht alles Richtung Strahlung und Brei. Ist das die Zusammenfassung?
Aber eben mit der Tendenz, dass man Strukturen bilden kann, trotzdem. Ja. Weil wir eben von der unwahrscheinlichen Ordnung im Universum immer noch leben. Und das geht noch lange gut.
Das geht noch lange gut in der Zeit. Ja, ich habe mal in einem Vortrag fürs Deutsche Museum Bonn, in der Karnevalsausgabe, hatte ich mal das Thema Zeit. Und Ich finde ja nach wie vor die Philosophie des Rheinlandes, die hat ja zu allem und jedem was zu sagen, auch gerne ungefragt. Und das Thema Zeit reinigt de Zick. De Zick. Wir haben ja, wenn wir sagen, da gibt es so eine Gegenwart, ein Jetzt. Und dann gibt es, je weiter wir nach hinten schauen, gibt es ja so eine Art Vergangenheitslichtkegel, von dem aus uns Informationen auch erreicht hat. Und dann habe ich so mir das selber mal reinig umschrieben, das ist die, was fort ist fort, zick. Ne? Ist, ja, das ist die, ja, die hinter uns liegt. Und eine andere rheinische Weisheit für den Kegel, den Zeitkegel, der vor uns liegt, habe ich gesagt, wat küt, dat küt, zick. Es kommt, wie es kommt. Und ja, dann gibt es natürlich auch noch außerhalb unseres Informationsbereiches die kenne man nicht, zick. Kenne man nicht, bruch man nicht, fort damit, zick.
Nicht schlecht.
Also ich glaube, mit rheinischer Philosophie lässt sich da schon einiges ein bisschen erklären.
Das ist doch auch wirklich herrlich pragmatisch.
Man zick zu Basch, sagt der Rheinländer, wenn er genug Zeit hat. Und für die guten Dinge im Leben sollte man sich die Zeit einfach nehmen.
Genau. Und wenn man sich wundert über die Zeit gelegentlich, dann ist man in bester Gesellschaft.
Absolut.
Vor langer Zeit, da kommen wir zu unserem kleinen Ausflug hinter die Schlagzeilen.
Hinter der Schlagzeile. Schall und Rauch oder Sternenstaub.
Ja, Susanne, jetzt von der Zeitexkursion und den Zeitgeheimnissen jetzt zu einem Blick, wie du gerade gesagt hast, in die Frühzeit und zwar unseres Sonnensystems. Es ist ja schon länger bekannt oder eine sehr gängige Theorie, dass es im frühen Sonnensystem eine Kollision gegeben hat, der Urerde oder Protoerde mit einem, ja, vermutlich Mars-großen Planetoiden, also wirklich auch einem wirklich schon ausgewachsenen Planeten. Die beiden sind kollidiert. Dieser Planet hieß Theia, also wird er so genannt. Und aus den Trümmerstücken dieser Kollision, die da übrig geblieben sind, alles, was nicht zur heutigen Erde verschmolzen ist, sei dann also der Mond entstanden. Jetzt gibt es eine neue Theorie, wo Theia hergekommen ist. Wohl näher, als wir dachten.
Genau. Also man hat sich bei diesem Theia-Bild wahrscheinlich immer irgendwie so ein bisschen gedacht, vielleicht lag das auch daran, Theia war ungefähr so groß wie der Mars, dass sicherlich viele das Bild hatten, naja, der kommt von etwas weiter außen im Sonnensystem, so wie die meisten Kometen ja von weiter außen kommen, die meisten Asteroiden auch eher weiter außen heute in unserem Sonnensystem sind. So war das bei Theia vielleicht auch. Aber jetzt gibt's eine neue Untersuchung, wo die Göttinger Kollegen, Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, führend beteiligt waren. Die haben sich zum Teil nochmal ganz alte Proben von der Mondoberfläche angeguckt und die mit modernen Methoden analysiert. Und man wusste immer schon, dass Mond und Erde sich doch sehr ähnlich sind, wenn man sich auf den Erdmantel beschränkt. Mhm. Und diese neuen Analysen, die im Detail geochemisch komplex sind natürlich, konnten die Zusammensetzung von Theia genauer bestimmen als vorher. Und die scheint doch tatsächlich sehr erdähnlich gewesen zu sein, was dann dazu führt, dass Theia sich ziemlich nah an der Erde und eher etwas weiter innen gebildet haben sollte. Also erdnah,
näher als die Venus heute?
Näher als die Venus heute, aber etwas innen, etwas sonnennäher als die Erde heute. Da war echt was los im jungen Sonnensystem. Und
das heißt, die ist dann, die Theia ist dann etwas schneller umgelaufen als die Sonne, genau. Hat uns überholt, ist vielleicht ein bisschen nach außen gewandert und irgendwann
hatte vielleicht auch eine leicht elliptische Bahn und hat uns dann nach den meisten Modellen so streifend getroffen.
Und aus den Trümmern ist der Mond entstanden.
Genau.
in einer Zeit vor unserer Zeit, womit sich
benennen wir sie vor ungefähr 4,5 Milliarden Jahren.
4,5, also das sind dann so, ja, so 200 Millionen Jahre, nachdem sich das alles erstmal auch gebildet hat. Ne?
Ja, höchstens. Ungefähr. Also schon wirklich ganz frühe
Frühzeit. Ganz früh im Sonnensystem. Ja, damit endet diese Podcast-Folge. Danke für eure Zeit, dass ihr sie gehört habt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Die Plattformen, auf denen wir zu hören sind, sind ja vielfältig. Teilt die Links, gebt uns ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefällt. Und stellt uns gerne eure Fragen, weil wir in der nächsten Folge auch wieder eine Frage aus dem Hörerkreis haben werden. Bis dahin, möge das Jahr 2026 euch viele Sternstunden bringen.
So ist das und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Kraas. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerbe. Artwork Maike Weißner.